Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und wie Sie wissen, treffe ich mich regelmäßig im Rahmen des Podcasts mit Persönlichkeiten in Dresden oder die zu Besuch in Dresden sind. Wie diesmal, denn diesmal war mein Gesprächspartner Benno Fürmann. Den kennen Sie wahrscheinlich vor allen Dingen als Schauspieler. Er hat seit er 1994 mit dem RTL-Format und Tschüss einem größeren TV-Publikum bekannt wurde, in unzähligen Produktionen gespielt. Er war ein schwer zu durchschauender Bösewicht in Babylon Berlin und hat auch nachhaltigen Eindruck in vielen Filmen von Christian Petzold hinterlassen. Wann immer es die Drehs gestatten, macht sich Benno Fürmann aber auf in die weite Welt. Er ist ein großer Fan von ausgedehnten Reisen, die ihn früher in die entlegensten Winkel der Welt führten. Heute aber ist er aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die hohe CO2-Belastung durch den Flugverkehr immer wieder geneigt dazu, auch nahegelegene Orte zu besuchen. Und es geht ihm inzwischen auch nicht mehr nur zwangsweise um die Exotik beim Reisen, sondern eher sucht er die Ruhe in der Natur. Genau davon berichtet er in einem Sachbuch, das im Frühjahr veröffentlicht wurde, das da heißt Unter Bäumen, die Natur, mein Leben und der ganze Rest. Das hat er gemeinsam mit Co-Autor Philipp Hedemann geschrieben und es wurde beim Verlag Gräfe und Unser veröffentlicht. Aus diesem Buch nun hat Benno Fürmann im Rahmen der Top-Lounge im Dresdner Haus des Buches gelesen und genau zu dieser Gelegenheit war es uns vergönnt, ihn zu einem Interview zu treffen. Wir reden über sein Buch, über die Reisen und Projekte, die im Buch zugrunde liegen und darüber, was er aus dem Schreiben des Buches für die Schauspielerei gelernt hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem sehr interessanten Interview mit einem spannenden Gesprächsgast. Wenn Sie unseren Podcast mögen, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Sie können ihn aber auch über unsere Homepage www.top-magazin-dresden.de hören oder auch bei YouTube auf dem Account vom Top-Magazin Dresden-Ostsachsen. Nun aber viel Spaß mit dem Gespräch mit Benno Fürmann. Herzlich willkommen zum Topcast. Heute zu Gast ist der Schauspieler Benno Fürmann, der auch unter die Autoren gegangen ist, denn er hat jetzt im Frühjahr diesen Jahres ein Buch rausgebracht, das heißt Unter Bäumen beim Verlag Gräfe und Unser. Herzlich willkommen, Herr Fürmann.
Hi.
Jetzt haben Sie sich dazu entschlossen, ein Buch herauszubringen. War von Anfang an klar?
Na, nicht herausbringen, sondern zu schreiben.
Zu schreiben, ja, genau.
Soweit, das ist dann mein nächster Schritt, ins Verlagswesen einzusteigen. Ja.
Mal schauen, ob es dazu kommt. War von Anfang an klar, dass sich das Buch über Ihre Beziehung mit der Natur auseinandersetzen wird? Hat sich das aufgedrängt für erstes Buchprojekt?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, dass wir die vor uns liegenden Probleme nicht lösen werden, klimatischer Natur, wenn wir Probleme mentalisieren, wenn wir auf Probleme starren. Ich finde es gut, das Hirn anzuschmeißen, weil wir werden kluge Lösungen brauchen. Ich finde es aber mindestens genauso wichtig, dass wir uns mit der Natur verbinden, mit uns selber verbinden. Ich glaube, wir sind oft entkoppelt von uns, und haben irgendwann die Natur verdinglicht als Rohstofflager, als wissenschaftliches, zu vermessenes Welt betrachtet. Aber diese tiefe Verbindung, dafür plädiere ich eigentlich, weil die ist immer da. Das erlebt ja jeder, der in den Wald geht. Ich kenne keinen, der gestresster rauskommt, als er reingegangen ist. Das geht nicht, das gibt's nicht. Und letztendlich habe ich mit dem Verlag grob über dieses Thema geredet und dann war unsere Hauptstraße ziemlich schnell klar.
War diese Verbindung zur Natur bei Ihnen in Ihrer Biografie schon immer so gegeben oder gab es Schlüsselmomente, wo das vielleicht ein bisschen intensiviert wurde? Wie ist aktuell Ihre Verbindung zur Natur?
Es gab als Kind immer wieder tiefe Erfahrungen, ob ich jetzt mit meiner Mutter auf Inseln war, wo es damals keinen Strom gab und es einfach sehr ursprünglich war, sei es, ich bin Westberliner, sei es, ich bin durch die damalige Zone nach Bonn gefahren, wo wir Familie haben, und war da dann im Rheinland, Siebengebirge, der Drachenfels, Siegfried, der Drachentöter und so weiter. Und da dann durch diese hügelige Landschaft zu spazieren mit meinem Onkel, mit meiner Tante, die mir da viel erklärt haben, weil so eine großen Wälder kannte ich aus Berlin natürlich gar nicht. Es war ja ein sehr begrenzter Bereich, der mir zur Verfügung stand, West-Berlin, innerstädtisch. Und später habe ich gemerkt, wahrscheinlich wie viele Menschen, dass ich mehr Ruhe suche als in den jungen Jahren. In den jungen Jahren ist ja so, wenn die Kneipe voll ist, ist geil, weil dann bist du an dem Ort, wo es passiert. Dann bist du da, wo die hübschen Frauen sind und wo du sein willst und deine Leute triffst. Und mir ist so um die 30, glaube ich, auch nachdem ich selber Vater wurde, wurden meine Reisen dann immer ursprünglicher, immer weiter, nicht unbedingt immer weiter weg, aber wenn an Orten, dann immer weiter weg von den Städten, immer tiefer rein in die Natur, Zelt, Bergsteigen, Bergwandern, zu Fuß unterwegs sein, und einfach je stiller es wird, desto langsamer werde ich, und das genieße ich sehr.
Also diese Stille, diese Ursprünglichkeit ist was, was sie unbedingt brauchen, auch für ihr sonst relativ hektisches Leben, wenn das hektisch ist als Schauspieler.
Ja, das ist Natur oder eine Meditation, ist ja nichts anderes als sich verbinden und aus dem Kopf rauskommen, ohne dass ich den Kopf jetzt verteufeln will. Gibt es ja auch so spirituelle Stilrichtungen. Denken ist böse und die tiefere Weisheit ist ganz woanders. Stimmt wahrscheinlich, ich glaube, aber die werden wir auch nur begreifen, wenn wir parallel dazu den Intellekt nicht verteufeln, sondern der muss ja mitwachsen. Insofern geht es mir, glaube ich, darum, dass ich mich immer rückverbinde mit mir in. Und jeder, der mal ein paar tiefere Atemzüge genommen hat, merkt, wie wohltuend das ist, wie man nicht aufhört zu denken, aber wie die Pause zwischen den Denkeinheiten größer werden. Und es ist irgendwie ein bisschen, ich sitze stabiler, ich stehe stabiler, ich fühle mich tiefer, anwesender. Anwesenheit ist auch ein schönes Wort auf Deutsch. Wenn ich mich verbinde mit mir, mit der Natur, fühle ich mich anwesender. Ich glaube, so kann ich es formulieren.
Wenn es aber dann trotzdem zwischen den Pausen Gelegenheit gibt, um in der Natur zu denken, den Denkapparat anzuschmeißen, hat es eine andere Qualität und ist es vielleicht sogar relativ wichtig, angesichts der Herausforderungen,
total,
die wir uns zu stellen haben?
Total. Also politisch, klimatisch werden wir es natürlich nur schaffen, indem wir Technik mit einer Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist und was wir gerade, wenn wir so weitermachen, drohen zu verlieren. Ich glaube, das geht nur in der Symbiose, dass sich Technik mit Natur verbindet. Wir von der Natur lernen, ich war ja für das Buch auch im Wald, mit dem Bergwaldprojekt. Das ist ein Projekt, was sich der Sensibilisierung von Laien für die Renaturierung verschrieben hat. Das heißt, du gehst in den Wald, du lernst mit einem Förster vom Bergwaldprojekt und einem lokalen Förster, der dem Förster vom Bergwaldprojekt aufträgt, welche Arbeiten zu tun sind über den Wald. Und da gehört dann halt auch Wegschnitt, Roden von gewissen Bäumen dazu, damit andere Bäume mehr Licht bekommen. Da gehört dazu, den Wald fit zu machen für die klimatischen Herausforderungen, die vor ihm liegen. Und die Theorie ist in dem Fall, dass dem Wald geholfen werden muss, durch technische Einschnitte, durch Maßnahmen von Menschenhand, weil die Uhr tickt immer schneller. Der Wald, die Natur hat aber ihren eigenen Rhythmus, der wahnsinnig langsam ist. Also die Bäume, die wir heute pflanzen, da wissen wir in 100 Jahren, ob das funktioniert oder nicht. Dieser Mischwald, den man in dieser Zusammensetzung dann anstrebt. Insofern glaube ich schon, dass wir unbedingt, und das ist jetzt nur natürlich ein kleines Beispiel, was noch haptisch, mechanisch ist, dass wir unbedingt kluge Ideen brauchen, die symbiotisch mit der Natur die Schritte einleiten, die zwingend notwendig sind. Ich verteufel überhaupt nicht Technik, ich bin großer Technik- und Wissenschaftsfan.
Also die Verbindung ist eigentlich das, was man anstreben sollte. Ja. Jetzt waren Sie neben dem Bergwaldprojekt auch im Zukunftswald in Thüringen. War das Buch da schon im Hinterkopf oder war das was, was Sie aus sich heraus unbedingt machen wollten? Was hat Sie dazu bewogen, da teilzunehmen?
Das Buch war schon zur Hälfte geschrieben und letztendlich mussten wir das abrunden. Ich kenne so viele Leute, die, oder nicht so viele Leute, ich kenne viele Leute, die jagen gehen. Und die Jagd ist ja so, da scheiden sich ja die Geister, ne? Ist das jetzt toll, wir ballern Tiere ab? Naja, auf der anderen Seite isst du aber auch Tiere, dann musst du auch in der Lage sein, ein Tier zu erlegen. Nein, ich bin vegan, ich will keine Tiere erlegen. Ja, aber Wild muss trotzdem, die Bestände müssen begrenzt werden, weil das Wild nicht mehr die Zahl der natürlichen Feinde hatte, die es mal hatte. Das heißt, Rehe machen die jegliche Anstrengung, die klimatischen Veränderungen durch Aufforstung zu begrenzen, machen den Strich durch die Rechnung, weil die natürlich essen und das den ganzen Tag. Insofern glaube ich auch, ist es klug und es ist notwendig, dass die Bestände reduziert werden müssen oder in ein gewisses Maß nicht überschreiten sollten. Dazu kommen dann natürlich private Jagdgesellschaften, das heißt, Rehe werden dann auch hier und da hochgezogen, damit sie hinterher gejagt werden können. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen selber in den Schwanz. Insofern gehört die Jagd dazu, wenn man sich mit dem Thema Umwelt auseinandersetzt. Und ich wollte unbedingt mal bei der Jagd dabei sein. Obwohl ich viele Leute kenne, die das machen, saß ich noch nie selber, außer beim Spaziergang, auf einem Hochsitz und habe gelauert mit einer Flinte in Griffen her. Und das habe ich dann mal in den Morgen- und Abendstunden gemacht. Und es war natürlich sehr, sehr spannend, weil ich da total zwei Seelen in mir gemerkt habe. Die eine möchte dem Tier flüstern, geh weiter, hau ab, hier wartet der Tod, hier lauert der Tod. Und die andere Seite in mir kennt oder hat diesen Jagdinstinkt total getriggert bekommen. Also ist natürlich hochspannend, wenn all deine Sinne hellwach sind, du sitzt da oben und, war das ein Knacken? Das war ein Knacken mit Präsenz. Das ist ein lebendes Knacken, da kommt gleich was. Nee, doch nicht. Doch, 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 doch. So, und das ist letztendlich irgendwie auch eine Meditation, so brutal sich das anhört, mit einem tödlichen Ausgang für eine gute Sache. Aber dass das nicht für jeden ist, verstehe ich. Ich war irgendwie auch in dem Moment gespannt genug, da Zeuge zu sein und mich darauf einzulassen. Ich brauchte jetzt auch nicht unbedingt die Flinte in der Hand, aber ich glaube, ich könnte das Gewehr auch bedienen, wenn es dann sein müsste. Genau, das war letztendlich die klimatische, das, was in Deutschland so los ist, da konnte ich das nicht ausklammern, sondern ich wollte mal einen ganzen Tag da oben sitzen und schauen, wie das ist.
Ein Freund von mir ist Baumkontrolleur, den habe ich jetzt nochmal Kontakt im Vorfeld von unserem Interview gefragt, ob er vielleicht dann auch noch irgendwelche Fragen hat, die ihn interessieren. Er meinte halt, als ich kurz so ein bisschen die Inhaltsangabe ja, ihm quasi wiedergegeben habe, dass er schreibt mir immer sehr apokalyptische Zustände von den Bäumen, also das ist nicht wegzudiskutieren. Und seine Theorie ist eigentlich, dass wir Menschen einfach so wenig wie möglich eingreifen sollten und so viel wie möglich der Natur überlassen sollten. Sehen Sie das ähnlich? Oder?
Ich schreibe das Buch ja nicht als Wissenschaftler und letztendlich geht's, also sollte man den Wald renaturieren, sollte man den Wald helfen zu verjüngen, sollte man, letztendlich sind sich ja alle einig, dass wir weg müssen von den Monokulturen. 60% der deutschen Baumbestände sind Fichten und Kiefern. Die brennen lichterloh, weil die Sommer immer trockener werden. Insofern ist die Richtung klar, in die wir müssen. Mischwald gleich mehr Humus, Totholz gleich speichert Feuchtigkeit, zersetzt sich, Lebewesen haben einen Lebensraum, du speicherst mehr Feuchtigkeit und so weiter. Wie du da hinkommst, ob du einen Wald jetzt sich selber überlässt oder ob du hier und da eingreifst oder ob du in dem anderen Wald massiv eingreifst, weil das eine reine Monokultur ist, ich glaube, da bin ich jetzt, da möchte ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster hängen und mit ihrem Freund ihm das Wort sprechen, so ihm das Wort reden oder da steile Thesen aufstellen. Ich glaube, für mich hat das Sinn gemacht, das, was ich mit dem Bergwaldprojekt gemacht habe. Für mich hat das Sinn gemacht, dass wir Lärchen gepflanzt haben, dass wir da, wo die Kiefer, da wo Baumbestände zu sehr überhand genommen haben, dass wir da versucht haben, auf eine Ausgewichtung, Ausgewogenheit zu achten. In einer idealen Welt würde ich natürlich sagen, ist ja totaler Quatsch. Die Natur ist ein perfektes System. Die Natur ist fluide, sie schafft Optionen, sie ist so mannigfaltig, lass die Hände davon. Wir haben aber schon so lange in den Lauf der Dinge eingegriffen, dass es für mich persönlich logisch ist, dass wir auch eingreifen, um den Kurswechsel schneller in die Wege zu leiten, als es der Wald von alleine schaffen würde.
Dieses immer wieder darüber nachdenken, sich bewusst werden und über die Probleme reflektieren, ist das der richtige Ansatz, dass immer dieses permanente und immer neu wieder denken, wenn es an diese Probleme und die Herausforderungen geht, die wir mit uns, mit denen wir uns beschäftigen müssen?
Ja, gute Frage, wichtige Frage. Und da gibt es sicher auch, sehen Sie, ich habe in meinem Buch ja versucht, mehr Fragen zu stellen, weil ich glaube, dass die Fragen uns alle verbinden und dass die Größe dessen, was gerade passiert, jeden halbwegs sensiblen Menschen ohnmächtig machen kann, weil es einfach zum Haare raufen ist. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan von Hoffnung und ein großer Fan davon, mit einem Lächeln Richtung Morgen zu gehen. Es ist aber teilweise schwer, wenn man sich die Fakten vor Augen führt. Glaube ich, dass wir es schaffen, den einen Tag ja, den anderen Tag nein? Glaube ich, dass es Sinn macht, nur auf Probleme zu starren? Nein, auf gar keinen Fall, weil Angst macht den Blick eng und eine entspannte, eine positive Grundhaltung weitet den Blick. Wenn ich nur auf Probleme starre, sehe ich nur noch Probleme, dann verliere ich die Schönheit der Welt aus den Augen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich unsere tiefste Intelligenz, um Lösungsansätze zu kreieren und das möglichst schnell. Da ist, glaube ich, jeder von uns aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen für seine Taten, sein Wort, ihr Handeln. Das ist, glaube ich, was das Wichtigste sein wird. Ein Bewusstsein darüber, dass wir alle, und da kann sich keiner mehr verstecken, die Welt von morgen kreieren, heute, mit unseren Taten, mit jedem Flug, mit jedem Stück Fleisch, was wir essen, mit den Verkehrsmitteln, mit unserem Konsumverhalten, mit der Art und Weise, wie wir anwesend sind auf dem Planeten. Und ich glaube gleichzeitig, dass, und da sind wir individuell, ich liebe jeden Menschen, der sich der Welt verschreibt und der alles in die Waagschale wirft, was er oder sie hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch aufpassen, dass man mit sich selber großzügig ist und nachsichtig ist. Und wenn wir uns aufrauchen und nur noch den Kopf gegen die Wand hauen, dann, glaube ich, werden wir auch keine guten Ideen haben. Und dann nagen wir an unseren eigenen Ressourcen. Und das kann auch nicht der Weg sein. Insofern glaube ich an klare Regeln. Das habe ich in meinem Buch geschrieben, als ich glaube nicht an zu starre Regeln. Das würde ich jetzt revidieren für die zweite Auflage. Damit wollte ich einfach sagen, ich glaube nicht dran, wenn wir uns nur noch geißeln, wenn wir uns nichts mehr erlauben, weil der Untergang naht. Ich glaube, es ist eine Kunst dieser Tage, aber auch so zwingend, dass wir Freude bewahren und dass es Spaß machen kann. Es ist ja geil, irgendwie zu den Guten zu gehören, sozusagen. Der Zukunft entgegenzugehen, nicht reaktionär, gestrig zu leben, sich auszutauschen mit Menschen und was ist richtig, was ist falsch, wie macht ihr das? Und ich hätte nicht gedacht vor, weiß ich nicht, 7 Jahren, dass ich mich in Berlin jetzt großteilig mit geliehenen Wagen, wenn ich auf Autos angewiesen bin, durch die Gegend bewege, die ich dann einfach stehen lasse, mit dem Handy ausmache und der Nächste nimmt sie. Das sind ja wunderbare Entwicklungen. Es gibt ja Rückbesinnung auf biologische Landwirtschaft, wo im Umland von Berlin junge Leute einen Heidenspaß haben, Sachen zu probieren und so Oldschool-Rüben wieder entdecken, die ganz anders schmecken, als das wir im Supermarkt finden, gleichzeitig resistenter sind. Und da bist du wieder beim Thema Mischwald. Das gibt es ja auch natürlich in der Landwirtschaft und in dem, was wir essen von der Natur, die Art und Weise, dass die Vielfaltigkeit der Weg ist Richtung Zukunft.
Also die Rückbesinnung auf die positiven Sachen.
Ja. Yeah.
Mit einem positiven Gefühl auch in die Natur zu gehen, ist das was, was Sie...
Und mit einem modernen Verstand. Das ist ja nicht nur Rückbesinnung, sondern Verbindung mit der Natur, aber nach vorn gerichteter Verstand. Evolutionär stimmiges Handeln ist ja so die Richtung Echo der Zukunft gehen. Mhm. Also, dass es so nicht weitergeht, das ist ja irgendwie dem Letzten klar. Also da muss man wirklich ignorant sein, um zu sagen, nee, das sind wir nicht, da gibt es keine Zusammenhänge und dass ein Sommer krasser ist als der nächste, das ist nur ein Riesenzufall. Und dass es im Winter nicht mehr so kalt wird, ist auch nur ein Riesenzufall. Also so, da sind wir ja ganz anders, da sind wir ja ganz anders gefragt. Und da sich ziehen zu lassen, optimistisch, ey, wie könnte das gehen? Lass mal nachdenken und gleichzeitig, aber lass mal jetzt nicht so kalt analytisch sein, sondern wir sind ja Natur. Wir sind ja eigentlich Natur, die über Natur nachdenkt. Wir sind, wenn wir im Wald sind, sind wir ja auch nichts anderes als Rohstoffe. Mhm. Ne? Wir sind ja beseelt von etwas Größerem, aber wir sind ja Materie. Und diese beiden Sachen analog zu wissen, dass wir letztendlich uns selber wehtun, indem wir uns entkoppeln von der Welt, von der Natur, auch voneinander. Wenn wir jetzt Corona anschauen oder wenn wir jetzt Palästina und Israel anschauen, Polaritäten, entweder oder, so kommen wir nicht weiter. Und die Komplexität der Welt mitzudenken, aber die dann auch, weiß ich nicht, sich einfach ab und zu mal verneigen vor der Größe und dem Zauber der Natur, der Welt, der Schöpfung und vielleicht ein bisschen demütiger sein in Bezug auf das, was uns geschaffen hat und das, wovon wir uns jeden Tag ernähren, das, was wir in unseren Mitmenschen haben. Und die Sensibilität für die Fragilität des Ganzen einfach ein bisschen mehr auf dem Schirm und ein bisschen mehr in der Tiefe mitatmen. Das, glaube ich, ist, was ich sagen will.
Das ist was Schönes, was die Leserinnen und Leser aus dem Buch mitnehmen könnten. Ich denke, das war das quasi in der Nutshell. Wie war denn der Schreibprozess für Sie? Ich denke, Sie haben schon ein paar Schreiberfahrungen gehabt, aber bei so einem großen Buchprojekt war das wahrscheinlich schon mal was Neues.
Ja.
War das Hürden, die übersprungen werden mussten, oder?
War natürlich alles dabei. Irgendwie, ich habe zu der Zeit auf Mauritius gedreht und war voll drin in meinen Spuren der klimatischen Verwüstung. War privat vorher in Thailand, bin dann nach Mauritius zum Drehen und dachte, ey, es geht gar nicht. Kannst nicht hier von einer zukunftsfähigen Welt reden und auf der anderen Seite ist es mein Beruf. Und ich bin davor lange nicht geflogen, aber ich war natürlich bei meinen eigenen Fragen total angekommen. Und aus dem Echo dieser Fragen habe ich dann angefangen zu schreiben. Und es war natürlich toll, auf diese Üppigkeit der Natur zu schauen und den Füller fließen zu lassen. Im nächsten Moment waren natürlich die Fragezeichen allumfassend. Was hast du überhaupt zu sagen? Du kleiner Wicht, musst jetzt auch noch Autor werden, was und so. Und zwischen dieser Demut und zwischen dieser Selbstabwertung hin zu, nee, warte mal, ich glaube, dass diese Fragen und ich weiß, dass diese Fragen, mit dem Echo ich mich gerade beschäftige, dass die mich mit dem Großteil der Welt, mit denen ich Kontakt habe, total verbinden. Also lass mal diese Fragen atmen lassen und schreib mal weiter in diese Richtung. Vielleicht geht es gar nicht um die Antworten, sondern vielleicht geht es ums Echo der Fragen. Und das war, also da sind wir total beim Thema Demut. Also das ist, dass ich es verflucht habe, weggeschmissen habe, gelöscht habe, im nächsten Moment es neu formuliert habe. Ich habe einen Co-Autoren gehabt, der letztendlich mein Lektor war, der im Hintergrund mir die ganze Zeit Feedback gegeben hat, auf meine Texte und Vorschläge gemacht hat, wo ich wie vielleicht umformulieren oder klarer formulieren, weil er nicht versteht, was ich da sagen will. Das war natürlich ein totaler Luxus, jemanden zu haben, der so ein Resonanzraum für die eigenen Gedanken ist über 9 Monate. Ich meine, wann hat man sowas schon mal? Ne? Also so, das war für unsere Freundschaft zum Glück auch vertiefend, weil ich habe mir Philipp Hedemann gewünscht, dadurch, dass wir uns seit über 10 Jahren mittlerweile kennen, uns kennengelernt haben bei einer Reise für die UNO, Flüchtlingshilfe, da waren wir im Südsudan, er als Journalist, ich so als öffentliches Gesicht. Und das war ein toller Prozess. Manchmal habe ich ihn natürlich gehasst und er mich, wenn ich wieder alles umgestoßen habe. Und irgendwann kam dann der Moment der Abgabe und den habe ich rausgezögert. Und irgendwann konnte ich den nicht mehr rauszögern. Und das hat mich so geärgert. Da habe ich die Nächte dann durchgemacht und nochmal alles umgestellt. Und Philipp meinte, das geht gar nicht, das ist hoch und professionell. Ich so, ist mir scheißegal. Vielleicht wird das mein einziges Buch bleiben. Das muss klarer werden. Und wenn ich jetzt im Buch lese und immer noch über Redundanzen, also Wiederholungen stolpere, dann ärgert mich das total. Auf der anderen Seite, das Einzige, was mich so ein bisschen tröstet, ist, dass ich genug Autoren kenne, die sagen, Benno, wird immer so sein. Du bist nie zufrieden, es ist nie fertig. Das Krasse, ich bin schon die ganze Zeit in der Filmbranche unterwegs und da ist das ja auch. So wie du es an dem Tag spielst, so wird es immer sein. In 50 Jahren, wenn sich Leute diesen Film anschauen, schauen sie deine schauspielerischen Entscheidungen vom 13.04.2007 an. Und allein diese Wissen um die Fülle der Optionen, also du kannst es ja so oder ganz anders spielen, also sozusagen die Form zu wählen, die im Einklang mit dir und mit den Leuten, mit denen du kreativ arbeitest, sich als die Beste, die Richtigste anfühlt, das ist total einschüchternd. Das ist manchmal total stimmig und einfach und manchmal bin ich vor lauter Optionen eingeschüchtert, weil es wird immer so sein. Und das war jetzt bei dem Buch, also ich dachte, Film ist schon krass, bei so einem Buch, weil es für mich natürlich auch eine Premiere ist, war das nochmal eine Schippe drauf. Es wird immer so sein und natürlich bin ich nicht gänzlich zufrieden. Natürlich, wenn ich es jetzt schreiben würde, würde ich sagen, hier weg, das aus dem Kapitel gliedert sich besser im anderen Kapitel an, das hast du schon gesagt, hier bist du, hier kommst du richtig auf den Punkt, das ist gut. Irgendwo dazwischen bin ich, wenn ich dieses Buch jetzt nochmal lese.
Aber man macht schon eher dann auch seinen Frieden mit diesen verschiedenen künstlerischen Optionen, die sie jetzt auch beim Schauspielen haben. Kann ich das so, habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist für mich aber ein Kampf, weil ich ein Controlletti bin.
Okay.
Also meine, und dafür habe ich aber auch einen guten Beruf, weil als Controlletti müsste ich selber Regie führen oder müsste selber Verleger sein und sagen, ich entscheide, ob ich das Buch in einem Jahr rausbringe oder in 15 Jahren. Das Buch ist erst fertig, wenn es fertig ist. Ich habe dann vertragliche Dinge als Benno Fürmann, der bei Gräfe und Unser einen Vertrag unterschrieben hat, zu erfüllen. Und Regie geführt habe ich bisher auch noch nicht. Insofern übe ich mich in locker bleiben, in sozusagen Vertrauen, dass die Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich sie aus ganzem Herzen treffe, die Entscheidungen sind, die in dem Moment die stimmigen Entscheidungen für mich sind. Und zwischendurch blutet mir das Herz, weil ich dann in Filmform denke, hättest du mal nicht auf den Regisseur gehört oder hättest du mal ein bisschen dich noch mehr herausgefordert und das ganz anders gespielt oder so. Aber ich glaube, ich bin da wesentlich großzügiger geworden in Bezug auf gehen lassen. Und das ist ja eine Kunst im Leben. Letztendlich ist das Leben dauerhafte Abwechslung von Vergänglichkeiten. Und es ist ja, Weisheit ist zu wissen, wann man gehen lässt.
Mhm. Ja. Ja, alles doch Schall und Rauch am Ende.
Ich weiß nicht, ob Schall und Rauch, aber auf jeden Fall die Veränderung. Also als Schauspieler habe ich festgestellt, du würdest die gleiche Szene 3 Tage später schon wieder ganz anders spielen. Mhm. Weil du anders drauf bist an dem Tag. Ist dein King Lear, wird ein anderer King Lear an dem Tag sein. Deshalb wird Leuten beim Theaterspielen auch nicht langweilig, weil es trotzdem jeden Tag, obwohl es die gleiche Rolle ist, irgendwie aus dir persönlich anders gespeist wird. Und insofern hat das schon alles seine Berechtigung und ist auch ein bisschen Beruhigung, weil du weißt, du drehst gerade am Rad und du kannst das jetzt noch 3 Jahre spielen und jeden Tag wäre es ein anderer Film oder ein anderes Buch. Und das ist auch beim Vorlesen so. Ich lese meine eigenen Texte jedes Mal ein bisschen anders, weil ich, und dann merke ich, okay, es hat einen Wert für mich, was ich geschrieben habe. Ich gehe damit in Resonanz, weil ich es jedes Mal ein bisschen anders lese, dadurch, dass es jedes Mal in mir etwas anderes auslöst. Und wenn es in mir etwas auslöst, dann ist es eben nicht nur Schall und Rauch. Mhm. Das heißt, es war für mich keine vergeudete Lebenszeit, auch wenn ich nicht hundertprozentig zufrieden bin.
Auch bei den Reaktionen, die Sie dann bei den Zuhörerinnen bei Lesungen bemerken?
Voll, aber die sind ja eh alle nett. Die kommen ja, weil sie mich toll finden, nicht weil sie mich scheiße finden. Zum Glück. Und vielleicht gibt es auch so Leute, die habe ich bisher aber noch nicht getroffen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen krank, also jemanden so scheiße zu finden, zur Lesung zu gehen, um ihm hinterher zu sagen, dass man ihn wirklich scheiße findet. Das gibt zum Glück. Die
Tomaten werden sie auch noch geworfen.
Gebe ich ja auf mich zum Glück noch nicht. Ich liebe das natürlich mit diesem Buch mehr als, viele Lesungen gemacht mit fremdem Material. Ich lese gerne für Menschen. Ich liebe das, mich in Texte zu versenken und sozusagen wie ein guter Wein eine Dekantierkaraffe schätzt, so bin ich die Dekantierkaraffe für einen guten Text. Mhm. Jetzt sind es meine eigenen Texte und ich bin ganz anders angreifbar. Ich bin ja ganz anders persönlich betroffen. Ich kann mich nicht verstecken, sondern das bin ich. Es gibt keine Rolle, es gibt keinen Hermann Hesse oder Dostojewski oder Richard Ford, sondern da steht Benno Fürmann drauf. Und da bin ich natürlich, also es ist immer wieder sehr, sehr aufregend. Und dadurch, dass ich in dem Buch über etwas schreibe, was mir selber so wichtig ist, liebe ich es, von Leuten Feedback zu bekommen, liebe ich es, mit Leuten danach in Kontakt zu treten und merke, dass meine Rechnung aufgeht, falls es denn eine gab, sich über das Thema Natur mit anderen Menschen gedanklich und vom Herzen her zu verbinden. Wenn die Leute mein Buch kaufen, freue ich mich. Wenn die danach ein bisschen bewusster in den Wald gehen, freue ich mich noch mehr.
Ja, nach dem ersten Buch kommt da noch ein zweites Buch?
Man wird sehen. Ich weiß es nicht. Ich kritzel ab und zu ein bisschen rum. Und ob das jetzt nochmal eine ganze Form wird, ob das nochmal ein ganzer Wurf wird, weiß ich nicht. Erstmal bin ich mit diesem Buch jetzt noch so in den Ausklängen der Lesereisen und das ist immer noch ganz, ganz spannend für mich. Und dann kommt der Winter und wie ich dann im Frühjahr für mich neu die Welt erkunde, bin ich selber gespannt drauf.
Nochmal zurück als letzte Frage zu meinem Freund, dem Baumkontrolleur.
Ja,
er hat sich, hört sich so gewünscht,
zu wie Fahrscheine, bitte.
Klingt auch ein bisschen wie so ein
ist ja nicht für Eichen.
Produkt. Mein Freund, der Baumkontrolleur.
Das ist eine Eiche. Raus hier.
Er hat mich gefragt, was denn ihr Lieblingsbaum ist und warum.
Das Warum, das hat mich schon immer bei meinem Vater genervt, wenn ich gesagt habe, ich finde das schön. Warum? Wenn er es nicht schön fand, hat er mich immer gefragt, warum? Als könnte man das, warum verliebst du dich in sie? Warum findest du sie denn hübsch? Erklär das mal. Das findet ja auf einer anderen Ebene statt. Eine Weide finde ich wahnsinnig schön, weil sie hängt, weil sie sowas Poetisches hat, weil sie was Lyrisches hat, weil sie irgendwie, man hört quasi die Töne der Wiener Klassik von irgendwie, was weiß ich, Bruckner oder Schubert, ein bisschen Moll. Olivenbäume geben mir immer das Gefühl, dass ich am richtigen Ort bin. Diese verknarzten Stämme, diese wirklich, wirklich alten, zauberhaften, schrulligen Stämme mit diesen kleinen, silbrigen Blättern finde ich schön. Wenn ich Palmen sehe, habe ich oft das Gefühl, ich bin nicht am schlechtesten Ort. Kiefernwälder, Fichtenwälder in Monokulturen finde ich schrecklich. Gerade um Berlin ist es ja hier auch in Sachsen gerne mal gesehen. Also diese Eintönigkeit. Ich bin dann auch immer wieder fasziniert, dass in Masse Natur auch wirklich hässlich sein kann. Nicht erbaulich, nicht schön, nicht, dass mein Herz juchzt und Sprünge macht. Aber ich würde sagen, die Weide, der Olivenbaum und sehr Berlin, sehr frühe Kindheitserinnerung ist für mich auch der Kastanienbaum. Das ist wirklich so ein deutscher Baum, der für mich so ganz frühe Kindheit bedeutet. Und hast irgendwie so schönen Schutz darunter, weil die Krone so breit ist. Und ja, Bäume allgemein. Genau, aber das reicht ja, die Antwort. Jetzt rede ich weiter, ich bin so ein bisschen warm geplaudert jetzt.
Dann wünsche ich mir Ihnen viele Weiden, viele Kastanien weiter in Ihrem Lebensweg.
Dankeschön.
Und bedanke mich vielmals für die Zeit.
Ja, gerne, gerne.